Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Mein heutiger Gast ist in Starnberg geboren und hat sich dann langsam über meinen Heimatort Ullstadt in die bayerischen Voralpen gearbeitet. Heute lebt er in Chamonix oder in Nordspanien. Geboren im Alpenvorland war er von klein auf in den Bergen unterwegs. Fasziniert vom Alpinismus wurde er für 1999 für die zweijährige Ausbildung in den DAV Expert-Kader ausgewählt, der Talentschule Deutsche Alpinisten. Später war er selbst Trainer und Ausbilder des DAV Expeditionskaders. Heute ist er alpinen Eiskletterer und Höhenbergsteiger. Vor fast einem Jahr erreichte er den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff. Nach Lhotse, Makalu, Taulagiri, Gajapum 2 und Broke Peak ist dies schon der 6. 8000er, den er ohne Zuhilfenahme von Flaschen Sauerstoff erklomm. Ein Monat später, im Juni 2025, erreichte er mit zwei weiteren Alpinisten den Gipfel des Nanga Parbat über die Schnellroute. Er ging nicht normal runter, sondern er flog als erster Mensch mit dem Gleitschirm von 7700 Metern Höhe ins Basislager. Nur um jetzt mal einige Highlights zu nennen, denn die Liste ist sehr lang. Neben viel Erfahrung und physischen Voraussetzungen braucht es beim Höhenbergsteigen auch mentale Stärke. Denn hier wird nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf gefordert. Vor allem, wenn Konsequenzen und falsche Entscheidungen tödlich sein können. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, David Göttler.
Ja, hallo Kaya. Sehr schön, hier zu sein.
Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich frage vorweg, Einleitung, was stimmt, was nicht, war es soweit richtig?
War alles fast richtig. Die Route ist Shell-Route und Everest ist jetzt halt auch schon wieder, ja, das war 2022 her. Also es sind auch schon, wie die Zeit immer so schnell vergeht, ja, vier Jahre. Genau.
Okay, zu Corona-Zeiten sozusagen.
Ja, gerade danach. Ich habe es 21 das zweite Mal Everest probiert. Da haben sie gerade aufgemacht und das war der totale Wahn, weil da war, glaube ich, das ganze Basislager damals hatte irgendwie Corona und ich habe es nicht bekommen. Ja. Es ist irgendwas Nebulöses. Und dann im Jahr drauf, 22, ist es mir ja dann endlich im dritten Anlauf Everest gelungen. Genau. Und so wie du sagst, jetzt seit vor kurzem, also letztes Jahr 25, dann eben Nanga Parbat auch mit vielen, vielen Anläufen über die Shell-Route, ja.
Über die, Shell-Route, ich habe mich verlesen. Ah, kann passieren.
Leider ging die Schnellroute dann doch nicht so schnell her und das war die Shell-Route.
Für mich war es sofort die Schnellroute, habe das damit schnell assoziiert. Um auf die vielen Anläufe kommen wir vermutlich heute nochmal zu sprechen. Fangen wir doch damit mal an. Wie geht's dir und wo bist du gerade?
Also mir geht's sehr gut. Bisschen stressig, muss ich sagen, weil ich bin auf dem Sprung wieder nach Nepal zur nächsten Expedition in 4 Tagen.
Und ich habe einen der letzten Spots bekommen.
Genau. Und da ist jetzt halt einfach echt immer so, ich weiß nicht, wie es ist über diese unendlich vielen Jahre, wie ich das mache. Jedes Mal denke ich mir, mach nicht alles auf den letzten Drücker und dann, wie es so ist, ist es immer irgendwie so. Aber ist irgendwie schön auch, weil dann weiß ich, jetzt halt ist bald los und ich weiß auch, wenn ich dann im irgendwie Flieger bis jetzt, wenn ich dann da angekommen bin, irgendwie, dann ist auch mehr oder weniger alles egal, was ich geschafft habe, was ich nicht geschafft habe. Und von dem her ist hektisch, aber schön geht mir gut, irgendwie gute Trainingszeit jetzt halt das letzte halbe Jahr hinter mir jetzt halt und da bin ich happy und zufrieden und ich bin jetzt halt in Nordspanien, war vor 2 Tagen noch in Chamonix und bin jetzt halt eben so von Chamonix nach hierher
alles, vor dem Schnee geflohen.
Genau. Alles zusammengepackt in Chamonix hierher, weil ich dann eben im Sommer ja die meiste Zeit hier bin. Und bin ich jetzt halt in Nordspanien für ein paar Tage noch auf Meereshöhe.
Finde ich jetzt schon mal spannend mit dem auf dem letzten Drücker. Ich glaube, man lernt es nie, dass man es nicht so machen sollte. Ich glaube aber inzwischen, es gibt Menschen, die brauchen auch so ein bisschen das Stresslevel, bevor dann auch wieder was Besonderes losgeht, um vielleicht die Dinge auch dann so akkurat zu machen, wie man sie machen sollte. Aber ging in der Schule los, ich kenne das ganz gut, habe mir oft vorgenommen, mit mehr Zeitpuffern zu planen. Ich glaube, man lernt es nicht mehr, ich habe aufgegeben.
Ja, ich glaube, wie gesagt, ich bin auch immer auf dem letzten Drücker irgendwie Sachen, auch die ich so, keine Ahnung, dann jetzt vor 3 Tagen noch irgendwie so eine Mountain Mentor YouTube-Episode aufgenommen, wo ich auch eigentlich den ganzen Winter Zeit gehabt hätte für. Und dann muss das jetzt halt noch, dann, oh no, ich fahre jetzt halt, ich muss das noch aufnehmen. Und wo ich mir echt immer wieder selber denke, wieso werde ich da nicht besser? Aber ja, ist so genauso wie mit der Steuer. Das ist dasselbe, oder? Die schiebt man auch bis zum
Wir
letzten vor
machen
sich her.
Themawechsel. Wir machen Themawechsel. Wunderpunkt. David, ich starte ja meinen Podcast immer damit, dass ich meine Gäste und Gästinnen darum bitte, sich in 3 Worten privat und in 3 Worten beruflich, also als Athlet, in dem Fall als Höhenbergsteiger zu beschreiben. Was für 3 Worte fallen dir da jedes Mal ein? Manchmal sind die auch ähnlich, aber manchmal unterscheiden die sich auch sehr.
Oh, das sind echt immer schwierige Fragen. Also für mich ist, glaube ich, Beständigkeit, also Consistency im Englischen klingt das. Manche von diesen Worten sind für mich im Englischen irgendwie greifbarer und beschreiben das oft besser. Aber Beständigkeit, Selbstbewusstsein und Werte, würde ich sagen, sind so diese 3 Worte, die mir jetzt halt zu meinem Profi, ja, ich einfallen. Und ich glaube, Beständigkeit, und die sind, so wie du sagst, die sind jetzt halt für mich privat, treffen die auch, glaube ich, sehr gut zu. Privat bin ich aber in manchen Bereichen, glaube ich, auch oft richtig faul. Und das ist, was ich jetzt halt, glaube ich, in meinem beruflichen, in Anführungsstrichen, also in dem Profi-Bergsteigen, nicht finde. Genau, das ist so das Einzige, wo ich immer, glaube ich, so ja, privat auch dann mal echt, ja, ganz entspannt, echt einen halben Tag auf dem Sofa irgendwie verbringen kann.
Ja,
Aber
spannend.
vielleicht gehört es auch irgendwo zusammen, ja, das weiß man
Ich
nicht.
genau, und ich glaube, es ist auch gut, wenn man das kann, vor allem in Berufen wie deinem, als Ausgleich. Können auch nicht alle. Wir kommen auf gerade Beständigkeit und Werte. Ich würde jetzt am liebsten gleich reinspringen, aber wir fangen natürlich von vorne an. Du bist in Starnberg geboren, also gleich hier bei mir ums Eck. Wie kamst du zum Bergsteigen und wann war dann der erste 8000er dran?
Also zu Starnberg muss ich noch kurz wegschieben. Das stimmt, dass ich in Starnberg geboren bin, aber da bin ich quasi nur auf die Welt gekommen. Und ansonsten bin ich Pasinger, also München-Pasing, bin da
Okay,
aufgewachsen und ich
noch
bin
nördlicher.
nur, anscheinend war damals die Starnberger Geburtenklinik irgendwie top geratet und deswegen bin
Ist
ich
mein
dort
Bruder auch auf die Welt
irgendwie,
gekommen?
genau. So klein ist die Welt. Wann, was für
Ja.
ein Jahrgang?
Ah,
Vielleicht haben wir uns.
89. Nee, ihr
Ah,
habt euch
okay,
als
nee,
Kind, nee,
haben wir
der
es
ist
nicht.
89er, ja.
Und dann bin ich in München aufgewachsen und meine Eltern waren immer draußen mit uns unterwegs. Mein Vater ist begeisterter Bergsteiger, Alpinist, hat es nie beruflich gemacht, sondern immer nur als Hobby für sich, aber wie gesagt, sehr, sehr ambitioniert. Und so habe ich ja die Berge, das Abenteuerreisen. Also ich war bis irgendwie damals in der 10. Klasse hat man diese Deutschlandfahrt gemacht und das war zum ersten Mal, wo ich in einem Hotel übernachtet habe. Davor habe ich nur in irgendwie, ja, Vanlife, Hashtag Vanlife, wo das noch kein Hashtag hatte quasi, waren wir einfach mit meinen Eltern, ja, immer irgendwie draußen unterwegs, immer mit dem Zelt, immer mit dem Campervan, mit dem 4x4 bis in die Sahara irgendwie gefahren von München aus oder in die hinterste Türkei, nach Island, nach Marokko und waren dort immer, ja, auch zum Bergsteigen unterwegs, aber eben auch dieses Abenteuerreisen und so wurde mir das ja mehr oder weniger in die Wiege gelegt.
Witzig, hätten wir uns da vielleicht über den Weg fahren können. Also hinterste Türkei, Ostanatolien war ich sehr oft unterwegs als kleines Kind mit meinen Eltern und tatsächlich auch in
Ja,
der
krass.
Sahara rund um ja, Tunesien, die Oase Duz, da war ich sehr viel
Ja,
unterwegs.
krass.
Und
Ja, wir sind
ich habe
bisher ins
tatsächlich auch das erste Mal
Horbergebirge
im,
gefahren.
ja, okay, nee, das ist ein bisschen anders. Das erste Mal im Hotel durch Skifahren geschlafen. Das war bei mir noch später dann, also irgendwann mit 18 oder
Ja,
so, 17,
ist
ja,
krass,
davor
oder?
auch nur Zelt. Ja,
Ich
witzig.
meine, das muss ich sagen, bin ich schon super dankbar, dass ich irgendwie so, ja, aufgewachsen bin. Das ist, gehört irgendwie, ist glaube ich schon was Besonderes irgendwie. Und auf der anderen Seite finde ich es auch super spannend, weil ich habe eine 2 Jahre jüngere Schwester und wir haben alles gleich gemacht, aber die ist dann mal irgendwann, ja, komplett, außer dass sie noch in den Bergen wohnt, aber hat sie mit dem allem, ja, komplett andere Richtung irgendwie. Wir verstehen uns super gut, aber komplett anders das irgendwie, ja, aufgenommen oder irgendwie in eine andere Richtung gegangen, was ich echt spannend finde.
Ja, so ist es ja oft, gleiche Wurzeln und Prägungen, aber trotzdem geht es halt dann doch in andere Richtungen.
Ja.
Wann warst du denn dann auf deinem ersten 8000er?
Boah, ich habe meinen ersten 8000er probiert 2003. Das war Kanchenjunga. Und da hatte ich das Glück wirklich, dass ich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil ich eben über diesem Expeditionskader, den du in der Einleitung erwähnt hast, einer der Ausbilder war damals der Michi Wertel, auch Münchner Extrembergsteiger, Bergführer. Und mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Wir sind Freunde geworden und er hat mich dann auf diese Expedition eingeladen und die wurde von Ralf Dumovic quasi zusammengebracht, geleitet. Da war die Linde Kaltenbrunner mit dabei, da war ein Finne dabei, der Veikka Gustafsson, ein Japaner, der Hirotaka Takoishi und der Wertel Michi, ich und eben der Ralf, wir waren da zu sechst und es waren alles Profi schon im Bergsteigen, gerade im 8000er Bergsteigen. Und da war ich als Novize irgendwie mit dabei und konnte da so viel lernen und war in einem Umfeld, wo ich diese Mentoren um mich hatte, was, ja, das hätte man sich nicht besser vorstellen können. Wir sind nirgendwo hingekommen, weil es war immer zu viel Wind. Es war quasi 9 Wochen, war eine meiner längsten Expeditionen. Wir haben ewig gewartet. Aber genau, das war meine erste 8000er-Expedition, also total erfolglos, aber sehr erfolgreich in dem Sinne, was ich gelernt habe. Und dann 2 Jahre später, wenn ich es jetzt richtig, 2005 oder 2006, ich habe echt meine Jahreszahlen nicht wirklich gut im Kopf, war ich dann auf meinem ersten 8000er, den Gazsabrunn 2. Damals war ich als Bergführer unterwegs, habe ich eben für den Ralf Dumovic, der hatte damals eine Reiseagentur, eine Expeditionsagentur, Amical Alpin, und für die habe ich geführt, zusammen eben mit dem Michael Wertel, der auch Bergführer, da waren wir 2 Bergführer und hatten dann 14 Gäste dabei für diesen 8000er und das war dann mein erster, den ich bestiegen habe. Und zu der Zeit war aber dieses kommerzielle Bergsteigen noch ein bisschen anders aufgestellt, zum Beispiel der große Unterschied, dass diese ganzen niedrigen 8000er waren alle ein No-Brainer, dass da ohne Sauerstoff unterwegs waren. Ja. Also wir hatten keinen Sauerstoff dabei, wir hatten eine Flasche als Notsauerstoff dabei, aber das war's. Und die Gäste waren auch noch viel selbstständiger am Berg unterwegs im Vergleich zu jetzt, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf.
Kommen wir kurz drauf. Das Thema machen wir, glaube ich, nicht groß auf, weil es ist nochmal ein Thema für sich. Aber es ist ja ein Podcast, wo es um Leistungssportler geht, Leistungssport, Spitzensport. Und ich für meine Definition zähle Höhenbergsteigen oder Bergsteigen, Alpinismus auf dem Niveau, auf dem du es betreibst, definitiv als Leistungssport, Spitzensport. Aber es gibt ja keine Wettkämpfe an sich. Also vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen in so einem allgemeinen Sinne. Warum zählt es trotzdem als Leistungssport?
Ich glaube, das ist was am Ende, so wie du schon jetzt halt angerissen hast, wirklich für mich zählt, so wie ich es mache, glaube ich, und wie ich für mich diesen Spitzenbergsport irgendwie definiere, erst absolut quasi ist es Leistungssport. Aber es ist halt ein sehr fließender Bereich und dadurch, so wie du sagst, es gibt keine Wettbewerbe, es gibt nicht mal Regeln im Bergsport. Also es gibt Wettkampfsportarten, die jetzt halt in diesem Bergsport vielleicht angesiedelt sind, so wie Wettkampfklettern, was wir bei der Olympiade sehen, oder Skibergsteigen, was jetzt dieses Jahr reingekommen ist. Das ist ja auch irgendwo vielleicht irgendwo unter diesem Begriff Bergsteigen zu finden. Aber das war's. Und alles andere ist unreguliert. Ich kann machen, was ich will da draußen, in jedem Stil, in jeder Art und Weise. Das ist unglaublich schön, aber es fällt dadurch natürlich sehr, sehr schwer, diese Definition, was ist jetzt halt Spitzenbergsport, was ist Profisport und was nicht. Und gerade wenn wir dann eben zu diesem 8000er Berg steigen, verwischt und wird es noch schwieriger, das abzugrenzen, weil dort unglaublich viel Hype und Aufmerksamkeit generiert wird und stattfindet einfach durch diese Acht quasi vor einer Höhe von dem Berg, also für diesen 8000er eben. Und egal, was da passiert, wird von der normalen Zuhörer, Hörerinnen oft als, boah, unglaublich, weil das muss wahnsinnige Spitzenleistung, was für mich 99% der Fälle quasi absolut nicht ist. Sondern das wird meistens eben heutzutage, es fällt das alles unter dieses kommerzielle geführte Bergsteigen, wo mit Sauerstoff quasi gearbeitet wird, wo ich mir den Berg einfach 2000 Höhenmeter oder 3000 Höhenmeter eher niedriger mache und diese Schwierigkeit rausnehme. Das ist so, wie wenn ich eine Tour de France mit einem E-Bike radel. Und das ist persönlich auch sicher ein absolut einmaliges Erlebnis, aber es ist eben kein Spitzensport, Bergsport mehr in dem Sinne, zumindest für mich.
Ich glaube, es ist ja auch immer so die Definition, kann man davon leben? Du kannst davon leben, du machst das hauptberuflich. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist ja auch die Vorbereitung. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwas damit zu tun hat, aber du warst ja bis jetzt vor kurzem in Chamonix auch in der Höhe. Ich habe den Scherz gemacht, du bist vom Schnee geflohen, du bist aber jetzt auf Meeresspiegel-Level wieder in Nordspanien, fliegst jetzt dann wieder in die Höhe. Hat es auch was mit deiner Vorbereitung und deinem Training zu tun? Also bei Ausdauersportlern gibt es ja auch manchmal diesen Effekt, den man mit einbaut. Und dann sind wir ja wieder schon eher im professionellen Vorbereitungsbereich.
Also, wie gesagt, generell versuche ich mich maximal professionell auf meine Expedition, auf meine Ziele vorzubereiten. Gehört einmal dazu eben das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ich einfach für mich ist Chamonix einfach das perfekte, Trainingslager. Deswegen bin ich da immer vor meinen großen Expeditionen, weil ich da eben relativ einfach in diese Höhe von 3 bis 4000 Meter komme und da den ganzen Winter mehr oder weniger mich perfekt auch in diesem sehr ähnlichen Gelände wie dann auf Expedition irgendwie trainieren kann und unterwegs sein kann. Dass ich jetzt halt noch mal ein paar Tage hier auf Meereshöhe runterkommen, das hat sicher so einen kleinen positiven Effekt, ist aber mehr dem geschuldet, dass ich quasi ja dann ganzen Sommer hier sein muss oder hier sein bin und muss eben in Chamonix alles ausräumen und dann hierher ziehen und möchte auch nicht ja nach der Expedition das dann gleich machen. Und bereite mich aber, wie gesagt, seit 2015 arbeite ich mit einem Trainer zusammen, mit einem Coach, einem Amerikaner, den Scott Johnson, wo wir das ganze Training ist wirklich super strukturiert. Jede Einheit lade ich da auf meine Trainingssoftware quasi hoch, wo er anschaut, kommentiert, wo wir ständig im Austausch sind und es geht mittlerweile wunderbar, alles auch online. Ich treffe den alle paar Jahre mal irgendwie, aber sonst geht das alles über WhatsApp und diese Trainingsplattform und irgendwie einmal in der Woche einen Anruf. Und dann arbeite ich auch jetzt seit einigen Jahren noch mit einer Mentaltrainerin zusammen, die den Bereich abdenkt, was für mich super, super spannend ist. Und dann der dritte Vorbereitungsblock ist natürlich dieses ganze Ausrüstungsthema, was für mich auch unglaublich wichtig ist, weil da muss man auch diese Gratwanderung eben immer finden zwischen sehr leicht, weil ich eben ohne Sauerstoff unterwegs bin, ohne Träger unterwegs bin, irgendwie nur in sehr kleinen Teams. Deswegen ist der Gewicht sehr ausschlaggebend, aber es darf auch nicht zu leicht sein. Also das ist so diese Gratwanderung, die man da ja treffen muss.
Und ich glaube, dann sind wir eben schon im Spitzensportbereich, weil das funktioniert auch nur, wenn man damit Geld verdient, wenn das auch alles finanziert wird und die Vorbereitung, ja, man hört es heraus, ist akribisch, muss akribisch sein. Es ist ja jetzt auch nicht eine ganz ungefährliche Sportart, glaube ich, kann man ja auch dazu sagen. Ein Unterschied ist ja auch noch zu anderen Sportarten, dass man schon auch noch mit über 40, will ja nicht zu nahe treten, aber mit über 40 diese Höchstleistung bringen kann. Bissl. Welche Rolle spielt aber dabei, du hast jetzt gerade schon angesprochen, du arbeitest auch seit ein paar Jahren mit einer Mentaltrainerin, spielt die mentale Komponente beim Höhenbergsteigen?
Ja, ich glaube, das ist der wichtigste Muskel ist der Kopf und dieses mentale Herangehen und die Verfassung beim Höhenbergsteigen und die Erfahrung natürlich eben über die Jahre. Deswegen, so wie du sagst, glaube ich, dass da schon so ja Ende 30 bis irgendwie 50 oder Mitte 50, glaube ich, ist man da unglaublich ja leistungsfähig, weil man eben vielleicht die körperliche Leistung, die dann natürlich in den Jahren auch langsam abnimmt, macht man ganz sicher wett eben über diese Komponenten Mentales und Erfahrung. Und das ist eben in einem Umfeld, wo Fehler, so wie du gerade sagst, nicht einfach bedeuten, dass du ein Spiel verlierst oder nicht einen Punkt bekommst oder keine Medaille oder das Podest verpasst, sondern eben am Ende mit dem Leben zahlst. Und das sind quasi die Konsequenzen, wenn du einen Fehler machst, sind diese Komponenten eben unglaublich wichtig und entscheidend, um erfolgreich zu sein.
Und entscheidend sind ja auch Entscheidungen. Also es ist ja, finde ich, auch immer eine fine line beim Höhenbergsteigen. Entscheidungen, viel Erfahrung ist Voraussetzung, viel Wissen, das man sich natürlich aneignen kann. Aber dann ist es ja auch manchmal die Intuition, die, glaube ich, wieder auf Erfahrungen basiert. Wie wichtig ist das Thema Entscheidungen? Entscheidungen ist ja eine der wichtigsten Punkte in der Sportpsychologie. Entscheidungen schnell treffen, Entscheidungen richtig treffen, Entscheidungen in einem Team treffen, in der Gruppe treffen, also wo ja auch nochmal die Gruppendynamik mit reinspielt. Wie siehst du das Thema Entscheidungen? Wie gehst du daran oder welche Erfahrungen hast du da auch schon mitgemacht? Und fällt es dir jetzt leichter als vielleicht mit 20?
Also ich glaube, es sind sicher manche Komponenten an diesen Entscheidungsfindungen, die mir jetzt halt leichter fallen oder die einfach auch eben über dieses Mentaltraining einfach klarer geworden sind, warum ich sie mache. Generell bin ich über diese Jahre auch irgendwie ein Meister im Umdrehen geworden, was einfach auch eben dazugehört. Und für mich ist das einfach ein Punkt, den ich vielleicht in den jungen Jahren oder das ich sehe, dass viele in den jungen Jahren da die größten Schwierigkeiten mit haben. Und das muss man aber akzeptieren. Das gehört dazu. Das gehört dazu, wenn ich meine Grenze verschieben will. Es ist für mich einfach, es ist unglaublich frustrierend. Es ist nicht so, dass ich das gerne mache, aber ich muss es akzeptieren, weil eben diese Konsequenzen zu krass wären. Und wenn ich das für mich definiere als Chance, wiederzukommen und besser zu werden und daraus zu lernen, dann ist es was Positives umzudrehen. Ja? Mhm. Und oder auch, wenn man es noch krasser formulieren will, eben scheitern, was es dann ja oft. Und das ist was mir über die Jahre, glaube ich, auch eben durch dieses Mentaltraining, ja, was wo ich besser geworden bin und dann diese Intuition auf die, so wie du sagst, auf die muss man hören und das ist ja einfach nur diese vielen Lebenserfahrungen, die wir bewusst, unterbewusst irgendwie ja in uns tragen, die kommt da zum Vorschein und Intuition ist was ich auch im Team, auch Angst gehört dazu, ja, ganz aktiv immer einfordere und sagt, dass oder ja, dass wir darüber offen reden müssen. Das ist unser Sicherheitsnetz dort oben. Wenn wir das nicht zulassen, wenn wir das wegdrücken, auch aus quasi Scham oder aus irgendwie einem falschen Stolz und irgendwie zu großem Ego, dass ich das nicht sage, dass ich jetzt halt Angst habe, dann kann das auch wieder einfach dieses eine Warnsignal gewesen sein, das mir dann am Ende zum Verhängnis wird, weil ich das eben nicht kommuniziert habe, besprochen habe. Und dann bespreche ich das in dem Team, wenn wir sagen, hey, mir geht's heute nicht gut. Ja, irgendwas stimmt nicht. So wie 2023 am Nanga Parbat, wo ich mit Benjamin Vedrin unterwegs war und wir waren am Gipfeltag und ich hab's einfach nicht in den Beinen gehabt an dem Tag. Und der ist einer der besten, quasi fittesten Alpinisten, Höhenbergsteiger, den ich unserer Zeit, den ich jemals getroffen habe, mit dem ich unterwegs war. Und das hat unglaublich meinem Ego erstmal ja einen ordentlichen Dämpfer gegeben, das zu akzeptieren, dass ich es nicht mal auf äußere Faktoren irgendwie schieben habe können. Ich konnte nicht sagen, das Wetter war schlecht. Ich konnte nicht sagen, mein Magen war irgendwie, als sehe ich irgendwie nicht gut ange oder war verdreht oder Kopfweh hat gar nichts. Ich hatte einfach nicht irgendwie die Power in den Beinen an dem Tag und ich weiß nicht warum. Und das muss ich dann eben dort kommunizieren und früh genug auch, weil ich kann nicht das so weit ausreizen wie jetzt halt in anderen Sportarten, wo ich bei einem Marathon bis zur Erschöpfungsgrenze gehen kann und wenn ich dann kollaps, dann setze ich mich an den Straßenrand und irgendwie dann ist ein Sanker da und dann ist alles gut, ja. Aber dort oben, wenn ich das am Nanga Parbat auf 8000 Meter irgendwie so weit ausreize, Da sitze ich für immer. Und da kann auch der stärkste Partner dich nicht runterholen. Und das darf ich nicht eben irgendwie als Entscheidungsfindung damit einbauen, sowas, dass ich dann irgendwie schon eine Hilfe bekomme. Da kommt keine Hilfe.
Ja, ich finde das ganz spannend, wie du es betitelt hast. Angst als größtes Sicherheitsnetzwerk, glaube ich, hast du es genannt. Und Angst ist ja eine ganz, ganz starke Emotion. Und jetzt sind die Emotionen können uns ja in diesen Situationen sabotieren, auf der anderen Seite auch extrem helfen, wenn man sie anspricht. Also in erster Linie mal sagt, okay, da ist gerade ein Gefühl, das ist irgendwie ungut, das ist Angst. Manchmal kann man sie auch aufklären und lösen, manchmal ist die aber auch begründet, weil eben eine Intuition da ist, die vielleicht auch jemand anders eher wahrnimmt als man selbst in dem Moment, auch wieder aufgrund der verschiedenen Erfahrungswerte, die man hat, wo die Kommunikation so wichtig ist untereinander.
Genau, jetzt und da kurz darauf nochmal eingehen, und da ist es eben für mich wichtig, dass ich dann in dem Team bereit bin, das zu klären, warum habe ich Angst, was ist es? Und ich kann dann, so wie du sagst, eben schauen, okay, ist es, weil ich jetzt halt vor diesem Hang hier oder der Stelle Angst habe, wie kann ich die besser absichern, wie kann ich die umgehen, was kann ich da für Maßnahmen treffen, dass die Angst weg ist. Manchmal ist es auch so, dass ich einfach mein quasi Threshold für Angst ist einfach sehr niedrig, weil irgendwas, keine Ahnung, genau, generell in meinem Leben nicht passt oder sowas, wo das total unbegründet ist. Und wenn ich dann in das Gespräch mit meinem Bergpartner gehe, dann kann ich da auch, bin ich auch bereit, quasi dann zu sehen, ist eigentlich unbegründet, gehen wir weiter. Mhm. Und das muss eben stattfinden können in einem Team. Und das findet aber nur statt, wenn man sich gegenseitig wirklich respektiert und wenn eben das eigene Ego nicht einem da im Weg steht. Weil das sehe ich halt oft, dass das so das größte Hindernis ist, wenn es zu diesen Themen kommt, dass man einfach zu sehr Sklave seines Egos ist.
Vor allem unter Männern.
Genau.
ich finde es super spannend und sehr lehrreich, vor allem jetzt auch für Menschen, die nicht im Leistungssport oder Spitzensport tätig sind, aber auch für Athleten, Athletinnen und Trainer, Trainerinnen sind ganz viele, die den Podcast auch hören, weil du hast einen Punkt jetzt nicht erwähnt, und zwar in dem Setting, in dem ihr seid, seid ihr auf die Angst angewiesen. Also in dem Setting, in dem Höhenbergsteiger sind, wo man nicht an der Straße als Marathonläufer sitzen bleiben kann, ohne das jetzt zu werten, aber da ist Rettung da. Ihr seid darauf angewiesen, euch auf eure Gefühle und auf die Gefühle der Partner verlassen zu können und darauf zu verlassen, dass sie darüber kommunizieren. Und ich glaube, das Setting zwingt einen dazu. Und das ist oft, was ausbleibt oder verloren geht in einem vermeintlich sicheren Setting. Also es ist ja auch ein sicheres Setting auf dem Fußballplatz oder in einem Marathon, aber auch da mehr über diese Gefühle zu sprechen, weil manchmal ist die Angst da, aber ist unbegründet und man kann sie lösen. Und eine gelöste Angst befähigt uns einfach wieder zu einer gewissen High-Performance oder Leistungsfähigkeit. Und deswegen, das ist schon spannend, wie euer Setting einfach da besonders sowas hervorkitzelt.
Und ich glaube, wo es oft eben gar nicht eben da ist es in der Arbeitswelt, wenn man da reinschaut, ja, weil da ist es quasi nochmal ein anderes Setting wie das ganze Sportsetting, wo ich auch oft einfach glaube, weil ich rede da viel mit quasi in der Wirtschaft, wenn ich diese Themen mit denen irgendwie diskutiere, wo das ein Setting ist, das sich so gerne, viele wünschen, dass es einfacher wäre, aber da ist es oft eben die Konsequenzen ist dann nicht irgendwie am Straßenrand sitzen bleiben oder Leben und Tod, aber eben Arbeitsplatz irgendwie verlieren oder behalten oder aufsteigen oder mit dem Kollegen.
Oder Millionen in den Sand setzen.
Genau. Und da ist es, wo es oft eben ja, nicht stattfindet, aber genauso hilfreich, glaube ich, wäre.
Ja. Jetzt hattest du ja schon erwähnt, dass du mit einer Sportpsychologin, mit der Alexandra Albert, zusammenarbeitest seit ein paar Jahren. Und da würde mich jetzt interessieren, um mal in so eine Szene reinzuspringen. Wie habt ihr das erarbeitet? Zum Beispiel so eine Situation, dreht man um, dreht man nicht um? Jetzt gibt es einmal die Kommunikation im Team, aber auch deine eigenen Gefühle in dem Moment, deine eigenen Werte in dem Moment, deine eigene Ethik. Was hat da eine Rolle gespielt, dass es dir vielleicht auch über die Jahre leichter gefallen ist oder vielleicht gar nicht leichter gefallen ist, das umzudrehen, aber damit besser umgehen zu können?
Genau, ich glaube, besser umgehen zu können, ist perfekt formuliert. Und ich glaube, wirklich super wichtig und hilfreich war hier für mich mit der Alex eben diese Werte herauszuarbeiten. Und dem war ich mir immer schon irgendwie bewusst, quasi, wie ich was machen will. Aber, dass man das wirklich so schwarz auf weiß niederschreibt, wirklich jederzeit einfach abrufen kann, um das in meinem inneren Auge irgendwie vor mir zu haben. Das hat mir gerade für den Everest und dann auch für den Nanga Parbat, wo ich eben am Everest dreimal im dritten Versuch hat das geklappt, beim Nanga Parbat sogar erst im fünften, wo das unglaublich viel mir gebracht hat. Und um da halt konkreter zu werden, ist es einfach dieser Stil, dass ich eben sage, ich möchte ohne Sauerstoff diese Berge besteigen. Ich möchte ohne einen Träger, der mir da am Berg hilft, die Berge besteigen. Dadurch mache ich mir das Ziel zu erreichen quasi sehr, sehr viel schwieriger. Am Nanga Parbat noch mal schwieriger, weil ich nicht mal auf der Normalroute unterwegs sein wollte, nicht ohne Fixseile eben. Am Nanga Parbat, am Everest habe ich die benutzt. Und außenrum, gerade am Everest, aber gehen alle an dem Tag zum Gipfel, wo ich umdrehe. Also ich habe dieses unglaublichen Lärm und Ablenkung um mich herum. Die Leute kommen feiern zurück und ich denk mir dann beim dritten Mal irgendwie, oh mein Gott, ich möchte der Profi sein und um mich herum die Leute, die zum ersten Mal Steigeisen in ihrem Leben anhaben, die zum ersten Mal einen Berg sehen, die schaffen das auf diesen Gipfel. Dieses Ziel, dieser höchste Punkt ist derselbe. Aber wie ich dorthin komme, ist eben komplett anders. Aber das verliere ich quasi diese Sicht auf, das verliere ich, wenn ich dort am Everest dann unterwegs war, selber. Weil die alle feiern, die kommen zurück, die Korken knallen und du denkst dir, oh mein Gott, hoffentlich klappt das jetzt halt für mich oder muss ich schon wieder umdrehen? Und da ist aber ganz bewusst vor sich zu haben, okay, aber ich habe es für mich akzeptiert, dass ich quasi meinen Werten treu bin, sonst wäre mir das nichts wert, dieses Ziel zu erreichen, war ein Punkt, der unglaublich wichtig für mich war und dann auch am Nanga Parbat mir nochmal sehr, sehr viel mehr nochmal gebracht hat, wo ich auch jederzeit auf den Normalweg wechseln hätte können und sicher im ersten Jahr mehr oder weniger den Gipfel erreicht hätte. Aber das war nicht meinen Werten, meiner Ethik entsprechend. Das hat mich nicht motiviert. Und das muss man sich eben bewusst machen. Und dann ist dieses Umdrehen und dieses Scheitern in Anführungsstrichen eben sehr viel, ja, besser zu akzeptieren und wird einfach Teil dieses Prozesses, dann irgendwann mal auf den Gipfel hoffentlich zu kommen. Und wär für mich auch immer wert, quasi, ja, das auch bis zu meinem Lebensende irgendwie so zu verfolgen und immer wieder probieren, bevor ich dann da Abstriche mache.
Das finde ich jetzt auch wieder ein total schönes Learning, ob es jetzt für die Arbeitswelt ist oder auch für andere Sportarten, werde ich mir definitiv merken für das ein oder andere Einzelgespräch oder Teamworkshop. Werte, Ethik, also wirklich definieren für sich, für ein Team, in dem man ist und dem treu bleiben, weil es einfach ganz viele Entscheidungen beeinflusst. Aber solange man sich denen treu bleibt, solange man immer wieder in den Spiegel schauen kann, sagen kann, okay, aber wir haben alles dafür getan, wir sind unseren Werten treu geblieben, das war unser Plan, fällt es auch leichter, mal mit einer Niederlage oder einem Scheitern umzugehen oder damit, dass man vielleicht mal nicht auf dem Podium gelandet ist. Und auch so in der Arbeitswelt, das ist ja auch wieder so ein Thema.
Genau, und ich habe, natürlich vergleiche ich mich auch mit dem, was außenrum passiert. Und das ist ein ganz natürlicher, ganz natürlich, dass wir als Menschen uns immer, glaube ich, vergleichen mit ja, wer ist da am Berg unterwegs, was sehen wir, selbst wenn auf der anderen Seite vom Berg welche unterwegs sind und die an Gipfel gehen, denke ich mir sofort, oh, warum schaff's ich jetzt halt nicht? Und so schwer mir das in der Situation fällt, denke ich mir oft, wie schwer ist es für andere, wo das vielleicht noch näher aneinander ist und trotzdem was anderes ist, ja. Und wir tappen da immer in die Falle, uns eben sofort zu vergleichen auf dem Niveau, wo wir meinen, auch oder wenn wir sehen, einfach nur, okay, der Endpunkt ist derselbe, das Ziel ist dasselbe. Aber wie gesagt, vielleicht ist es eine ganz andere Herangehensreise, Weise quasi, wie wir dorthin kommen wollen.
Mhm. Apropos Vergleiche, es ist ja ein Riesenthema Social Media heutzutage, beziehungsweise generell sich viel schneller verbreitende Informationen über die diversesten Medien. Thema Vergleich, unheimlich toxisch, auch wieder über den Sport, Leistungssport hinaus, sondern auch gesellschaftlich, glaube ich, echt ein schwieriges Thema. Wie glaubst du oder welchen Einfluss hatte das auch aufs Extrembergsteigen? Weil was ich ja schon auch immer wieder mitbekommen habe, Informationen verbreiten sich sehr, sehr schnell. Manchmal werden die Informationen auch gar nicht mehr wirklich hinterfragt oder gefiltert. Hier ein Bild, super Bedingungen, plötzlich ist man vor Ort, katastrophale Bedingungen. Aber naja, gut, jetzt ist man eh schon mal da, dann steigen wir auch ein. Würdest du
genau,
sagen,
und die Gesellschaft
oder die Generation, die beide kennt, ja.
Ja, und dann ist man vor Ort und dann hat der andere, der das gepostet hat, der hat es ja auch geschafft, er war dann da oben oder sie, deswegen muss ich das ja auch können, weil ich bin ja mehr oder weniger auch so wie der andere oder die andere. Genau, das ist ganz klar, das ist mittlerweile, wo wir ja mit lernen, wir müssen einfach lernen, mit diesen neuen Medium, mit diesen Kanälen an Informationen besser umzugehen und die besser zu bewerten und einzuordnen. Und Gott sei Dank, ja, also wie du sagst, bin ich nicht mit dem groß geworden und habe das in relativ späten Jahren dann angefangen. Für mich Instagram ist das die Plattform, die ich echt gerne bedienen, die ich für mich nütze, gehört einfach dazu heutzutage, als wenn man davon leben will, und verteufel ich jetzt halt nicht. Und trotzdem muss man eben aber einfach vorsichtig sein, und so wie du sagst, kann halt jeder heutzutage oder jede ungefiltert ihre Abenteuer, ihre Expedition, ihre Erfolge da posten und kundtun, und noch schlimmer, dass es dann von irgendwelchen anderen Plattformen, Nachrichten, Kanälen einfach 1:1 kopiert wird, ohne da auch nur einmal zu hinterfragen, wie das zustande gekommen ist. Und beim Bergsteigen kommen wir wieder auf den Anfang, dadurch, dass es eben keine Regeln gibt, kann man einfach mit dem Weglassen von Informationen, was jetzt halt nicht Lügen ist, aber halt ein ganz anderes Bild zeichnen. Und nicht umsonst siehst du von diesen ganzen 8000ern Gipfelbildern von den meisten Menschen, dass da wundersamerweise diese Sauerstoffmaske immer irgendwie nicht in dem Bild ist. Und es kann mir einfach keiner erzählen, dass das durch Zufall oder einfach so irgendwie passiert ist, dass diese Maske da rausgewandert ist, wo die ganze Zeit anhaben. Und das ist halt, wo ich mir wünschen würde oder wo wir gerade auch als Profis diese Bringschuld haben, dass wir eben maximal transparent und ehrlich kommunizieren, wie wir was machen und erreichen. Und da wünsche ich mir, dass da mehr passiert. Auf der anderen Seite ist es für mich als Profi aber hier auch wirklich schwierig. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo was sehe, das was mir irgendwie komisch vorkommt oder wo ich mir wünschen würde, da kann ich fast nichts sagen, weil mir das auch sofort dann immer auch als Neid ausgelegt wird als Profi. Ja, wo ich dann, okay, da kann ich, für mich habe ich da einfach einen Weg gefunden, wo ich sage, ich versuche den vorzuleben mit meinem Kanal, mit meiner Kommunikation, da wirklich maximal transparent und ehrlich zu sein, in dem Sinne, wo ich hoffe, dass das auch einfach als dann gutes Vorbild irgendwie genommen wird, und konzentriere mich da auch wieder einfach auf mich und versuche nicht zu viel Energie in diesen Lärm außenrum irgendwie zu investieren.
Das ist auch wieder ein ganz spannender Punkt, mit dem ich ja auch ganz viel mit Athleten, Athletinnen arbeite, ob man an Wettkampftagen, Social Media vielleicht auch ganz bleiben lässt, ob man, das ist jetzt ganz ein spannender Tipp von einem jungen Athleten, der meinte, naja, er hat's schon, aber er stellt an den Wettkampftagen dann immer sein Handy auf Schwarz-Weiß-Modus. Ich wusste gar nicht, ob das geht, fand ich total cool, weil unser Hirn dann gar nicht so viel davon haben möchte, weil das natürlich nicht so spannend ist, ja. Da wird nicht so viel Dopamin ausgeschüttet, wenn der Bildschirm schwarz-weiß ist. Ein Insta auf schwarz-weiß ist richtig langweilig.
Okay, probiere ich mal aus.
Probier das mal aus. Wobei das Gute ist, du hast ja meistens eh kein Netz auf Expeditionen, also Social Media ist da nicht so viel Thema.
Genau,
Aber
das
ich
kommt
verlinke
mir
Davids
dann eher
Insta-Profil
zugute.
trotzdem in den Shownotes. Dann kann natürlich jeder schauen, was er bisher so gemacht hat und natürlich jetzt auch wieder machen wird.
Aber
Wir
da
hatten
muss
ja
ich gleich
ein
vorwegnehmen, das ist auch was, wo ich zum Beispiel. Heutzutage habe ich diesen, ich würde es am liebsten gar nicht irgendwie groß kommunizieren, was ich mache irgendwie. Und das findet man auch jetzt halt für die nächste Experience, wird man nicht sehen, was ich jetzt halt vorhabe. Erst halt, wenn ich dann irgendwas gemacht habe, werde ich das reinstellen. Man wird den Prozess oder den Weg dorthin mitverfolgen können. Und natürlich gibt es andere Ziele, wo ich auch im Vorfeld sage, hey, ich gehe jetzt halt wieder, so wie letztes Jahr an Nanga Parbat, zurück und probiere es wieder. Aber da bin ich schon auf der Seite, dass ich versuche, maximal wenig irgendwie anzukündigen, weil ich einfach heutzutage mehr denn je kann einem so vielen Strich durch die Rechnung machen, und diesen Druck, den man sich da selber aufbaut, wo ich mir manchmal frage, wieso kündigen irgendwie XY irgendwie Jahre vorher schon an, er macht jetzt halt das große nächste whatever, und dann irgendwie kommt. Ja, kann ja von irgendwie Weltpolitik irgendwie bis Naturkatastrophe, alles Mögliche irgendwie ein, bis eigene Verletzung, whatever, und hat sich diesen Druck aufgebaut, wo ich mir immer denke, boah, nee, also das brauche ich jetzt für mich nicht.
Ist ja auch, also kann ich sehr gut nachvollziehen, muss natürlich immer jeder für sich selbst entscheiden, aber es gerade die Strategie, wie kann ich für mich am wenigsten Druck aufbauen, glaube ich, macht sehr viel Sinn. Und ich habe ja jetzt eh gelernt, die Touristen 8000er von den Profibergsteigern unterscheidet, dass die Profibergsteiger öfter umdrehen. Also insofern,
Ja.
das ist der größte Unterschied. Die das nötige Kleingeld haben und das erste Mal Steigeisen in der Hand, die drehen definitiv nicht um. Und den Profi-Bergsteiger erkennt man daran, die kommen einem dann eher entgegen, weil so merke ich mir das jetzt. Du hattest in einem, wir hatten ja ein Vorgespräch und ich fand das total schön. Wahrscheinlich wird das auch der Titel dieser Folge, worauf ich nochmal gerne eingehen würde. Leichte Wege oder echte Wege? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, fand ich ein sehr schönes Zitat. Vielleicht ist es auch ein geklautes Zitat, aber wenn nicht, dann ist es jetzt dein Zitat, wo du nochmal oder wo du darauf eingegangen bist, eben wie wichtig Stil und Werte für dich beim Höhenbergsteigen sind. Gab es ein Schlüsselerlebnis oder einen Wendepunkt, mal ganz unabhängig von der Arbeit mit der Alex, dass du das für dich nochmal so neu definiert hast? Bist du da reingewachsen? Oder eben gab es einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, ich, nee, also irgendwie so funktioniert das für mich nicht. Ich nag zu sehr am Umdrehen. Ich muss da einen anderen Weg finden. Und kam es dann so auf diese Definition, leichte Wege oder echte Wege, und hast dich für diese echten Wege entschieden?
Boah, das ist eine gute Frage, die mich zum Nachdenken bringt. Und ich glaube, generell ist mir dieser Weg mehr oder weniger, habe ich den immer so verfolgt. Also es gab jetzt halt nicht dieses eine Schlüsselerlebnis. So wie ich am Anfang gesagt habe, war ich in dieser glücklichen Lage, dass ich von Anfang an durch die richtigen Mentoren diese Art des Bergsteigens immer vorgelebt bekommen habe. Ich habe das nie anders anders erfahren. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Sauerstoffmaske auf. Und ich kenne viele, die nach mehreren Expeditionen mit Sauerstoff dann mich fragen, hey, wie können Sie endlich mal einen ohne machen? Und Sie möchten es auch mal so machen und tun sich da so schwer, diesen Schritt dann zu gehen, weil es plötzlich so viel schwieriger wird. Ja? Mhm. Und dieses Umdrehen muss man so viel eher akzeptieren. Und für mich war das quasi von Anfang an irgendwie der Weg. Und ich habe dann jetzt halt schon nach dem Everest, wo ich dann, da habe ich den Normalweg ja benutzt auf der Südseite. Es ist eine Autobahn da hoch, wo ich am Ende das Glück hatte, dann in dem dritten Versuch alleine am Gipfel gewesen zu sein. Also da war wirklich an dem Tag dann am Gipfel vom Südgipfel zum Hauptgipfel niemand dort. Da war ich komplett alleine, weil es ganz am Ende der Saison war. Das habe ich auch quasi gebraucht, um mit in dem Stil eben ohne Sauerstoff, dass ich da nicht oben in der Schlange stehe. Aber wenn man die normalen Bilder kennt, ja, kann man das gar nicht glauben, aber es war so. Und danach habe ich dann, wie gesagt, mich auf diesen Nanga Parbat konzentriert und von dem Moment an war dann für mich klar, dass auch diese Normalwege irgendwie ihre Motivation verloren haben. Und das ist sicher, wo ich jetzt halt im Moment nicht sehe, dass ich an irgendeinen 8000er zurückgehe auf einen Normalweg. Aber Gott sei Dank gibt's da ja noch viele quasi Routen, die einmal begangen worden sind, kein Normalweg sind, unglaublich spannend sind, wo ich mich ja noch unendlich lange austoben kann. Und also von dem her gab es halt nicht diesen einen Punkt, der ich gesagt habe, okay, ich musste was umbauen, sondern das war eigentlich von Anfang an diese Richtung irgendwie vorgegeben und die ist vielleicht extremer und extremer geworden. Aber ja, so würde ich das umschreiben.
Das ist auf jeden Fall ein schönes Zitat. Ich glaube, ich werde die Folge auch so nennen mache es sozusagen zu deinem Zitat. Vielleicht recherchiere ich vorher nochmal, ob es das Zitat schon gab.
Genau, recherchiere nochmal. Nicht, dass wir das irgendwo gehört haben.
Copy machen.
Und dann genau das nur, also das würde ich mir jetzt halt nicht genau an.
Ich recherchiere nochmal.
Dass ich das irgendwie erfunden
Ich recherchiere nochmal. Aber hattest du wirklich noch nie eine Sauerstoffmaske auf?
Nee.
Auch nicht, um es mal zu probieren.
Nee, auch nicht zu probieren. Ja, hatte ich nie. Und manchmal denke ich mir, boah, es wäre vielleicht mal interessant, um das auszuprobieren. Aber dann, nee, komm, die Verführung ist zu groß. Weil für mich ist es, wie gesagt, einfach Doping.
Also ja,
das
stimmt. Vielleicht nicht Blut lecken, vielleicht gar nicht erst probieren. Wie. Ja. Ich habe tatsächlich vor kurzem, weil es mich einfach so interessiert hat, von meinem Freund das Asthma-Spray vom Laufen zweimal probiert, weil ich konnte es mir nicht vorstellen, dass das so einen Effekt hat. Unglaublich beim Joggen. Aber ja, bin froh, dass ich kein Asthma habe, aber es ist wirklich Wahnsinn. Also somit konnte ich auch wieder nachvollziehen, dass das natürlich ja gelistet ist und als Dopinginstrument zählt. Jetzt sind wir schon beim Doping-Thema abgekommen. Dieser eine Weg, den du für dich entschieden hast oder die Entwicklung, ist noch ein anderer Punkt, den ich sehr interessant fand, über den ich ein bisschen nachdenken musste. Nach unserem Telefonat war das Thema, dass du eher monothematisch unterwegs bist und nicht gescheit, wie man bayerisch sagen wird. Um ehrlich zu sein, ich kam nicht mehr wirklich drauf, was du damit meintest. Fand es aber sehr interessant, überhaupt weil der Begriff monothematisch klingt irgendwie so langweilig, aber macht ja auch wieder im Spitzensport, im Leistungssport oder im Höhenbergsteigen auch Sinn. Worum ging es da? Was meinst du damit?
Monothematisch, ich glaube aber und nicht, also aber gescheit. Halt, also es war ein Aber
so war
da
das.
Drinnen und nicht genau. Weil für mich, ich konzentriere mich halt, ich habe also nur Bergsteigen in meinem Leben irgendwie gemacht. Ich habe sonst nie einen anderen Sport irgendwie, ich habe mal einen Winter Eishockey als Kind irgendwie als einzigen Teamsport irgendwie mal in den Verein gemacht und dann am Ende von der Saison wollten sie mich nicht irgendwie in die Spiele schicken, weil ich irgendwie zu klein war und dann habe ich gesagt, okay, dafür trainiere ich mir jetzt den ganzen Winter nicht irgendwie die Kufe irgendwie rund habe das dann aufgehört, bin wieder zurück zum Bergsteigen und habe das, wie gesagt, als einzigen Sport immer nur den gemacht. Mhm. Und von dem her wirklich sehr monothematisch einfach, da habe ich irgendwie meinen Weg gesehen. Das hat mich immer erfüllt, das hat mich immer irgendwie motiviert und gereizt, da weiterzumachen und habe dann selbst in dieser Disziplin irgendwann mal für mich entschieden, dass ich zum Beispiel mich nicht mehr aufs Felsklettern irgendwie konzentriere. Weil das hat mich eine Zeit lang so, ich möchte auch noch relativ stark eben am Fels klettern, was ich aber für meine Expeditionen, für diese 8000 überhaupt nicht brauche. Da brauche ich die Power irgendwie in den Beinen und muss irgendwie konditionsmäßig gut aufgestellt sein. Aber muss jetzt halt nicht irgendwie unglaubliche Kraft in den Fingern haben. Und da war ich eine Zeit lang immer hin und her gerissen und es war wie so eine Jojo-Diät, da bin ich von Expeditionen gekommen, habe wieder angefangen zu trainieren, war gerade so auf dem Niveau, wo es mir wieder Spaß gemacht hat, wo ich sage, jetzt kann ich wieder irgendwie was klettern und dann bin ich wieder auf Expedition gefahren, habe ich wieder von vorne angefangen, bis ich dann mal für mich da auch entschieden habe, hey, das lasse ich einfach und jetzt gehe ich zum Klettern, wenn irgendwie Freunde kommen, wenn mich jemand besucht, habe da super Spaß dran, aber ist überhaupt nicht mehr quasi, wie schwer ich kletter, also das ist total wurscht für mich jetzt halt. Und konzentriere mich da auch jetzt halt wirklich wieder voll auf meine 8000er Bergsteigen und das richte ich alles danach irgendwie aus und das ist was, wo für mich funktioniert und das muss auch wieder jeder natürlich für sich selber irgendwie entscheiden, ob er lieber irgendwie 100 Sachen mal ausprobiert und überall ein bisschen gut ist und es kann auch Spaß machen und ist schön. Für mich ist es nicht mein Weg.
Ja, gut, aber das ist ja auch wieder ein ganz klassischer Punkt oder Marker für Spitzensport, Leistungssport. Also man kann auf dem Niveau nicht zu viele Sachen machen. Das ist dann, wie du sagst, das Felsklettern ist so ein bisschen Hobby, so ist es ja in anderen Sportarten auch. Wenn man was anderes nebenher macht, dann kann man vielleicht noch ein Hobby haben, aber manchmal funktioniert das ja auch gar nicht. Also eine Sprinterin kann nicht anfangen, nebenher noch voll auf Ausdauer gehen. Also man ist ja so spezifisch dann auch drinnen, dass das oft nicht möglich ist. War ich wahrscheinlich eher multithematisch unterwegs. Deswegen war ich nur so gut im Ski Freestyle. Bin da ja Weltcup und WM gefahren, aber Podium war ich nie oben. Ich glaube einmal.
Ja, aber es ist auch okay. Ich möchte es nicht werten.
Ich habe mich jetzt auch nicht
einfach gut, wenn das jeder für sich wirklich wieder, wenn man das reflektieren kann und wieder sich bewusst machen kann, was einem hier wichtig ist, weil dann ist es wieder leicht, diese Entscheidungen zu treffen oder auch irgendwie zu akzeptieren, was außenrum passiert. Absolut. Ich kann jetzt halt, bin ich jetzt halt nicht unglücklich, wenn ich sehe, dass irgendein Kumpel eine sauschwere Route irgendwie klettert. Und früher hat mich das dann fertig gemacht. Und heutzutage sage ich, okay, cool, ich freue mich für ihn oder sie und es ist super und ich konzentriere mich auf meine Sachen. Voll. Und dieses Bewusstsein, quasi diese Entscheidung über die eigenen, glaube ich, hilft eben da in so einer weniger FOMO quasi zu haben.
Ja, absolut. Man bleibt sich halt wieder treu. Deswegen sage ich immer, ich mache alles, aber nicht gescheit. Bin damit aber auch voll happy, weil ich super viele Sportarten, glaube ich, auf einem relativ guten Niveau kann und mithalten kann, aber halt nicht und schon lange nicht mehr im Spitzenbereich. Und das ist so wieder sich treu bleiben. Aber finde ich auf jeden Fall die Begriffe, finde ich gut, monothematisch und multithematisch, die merke ich mir. Wir kommen so langsam zum Ende. Und jetzt interessiert es mich schon nochmal so, wir hatten es ganz am Anfang, Thema auf der Couch liegen können, David privat. Welche Rolle spielt denn in deiner Sportart, wo du ja schon viel, sag ich mal, in der salopp gesagt Todeszone rumwanderst, Genuss und Entspannung? Und bei was kannst du dich entspannen oder ist es auch entspannend?
Also ich glaube,
ich kenne wenig Alpinisten, die sagen, es ist immer Genuss tatsächlich.
Also immer Genuss jetzt halt auf der Expedition, es ist immer irgendwie Type 2 Fun und es jetzt halt, es ist so dieser spezielle Genuss. Ich genieße es schon in einem gewissen Maße, da auch irgendwo an meine Grenze zu kommen oder diese Herausforderungen, die mir die Natur da gibt, irgendwie sei es jetzt halt ein unendlich tiefer Schnee, den ich spuren muss oder irgendwie technisch was Schwieriges oder dass ich einfach unendlich langsam nur noch vorwärts kommen, weil ich eben irgendwie auf 8000 Meter bin und das trotzdem akzeptieren muss und dann ganz langsam in Schneckengeschwindigkeit da mich nach oben bewege. Das ist schon irgendwo ein Genuss. Es ist natürlich nicht derselbe Genuss, wie wenn ich jetzt halt hier irgendwie ein Eis esse in München Downtown oder irgendwo. Ja? Anderer Genuss. Und ich kann mich, glaube ich, schon relativ gut eben auch entspannen bei einfach eben ja auf meinem Sofa hier zu sitzen und nehme das auch wirklich als aktive quasi Auszeit. Ich mach, für mich ist einfach zu Hause zu sein zum Beispiel so mein Urlaub, meine einfach länger am Stück zu Hause zu sein. Ich gehe nie in Urlaub, ja, im klassischen Sinne, weil für mich ist Urlaub, wenn ich einfach mal zu Hause bin und hier irgendwie abschalten kann. Und gerade nach den Expeditionen zum Beispiel, wo ich dann auch mit meinem Trainer irgendwie, okay, jetzt halt machen wir kein Training, planen nichts, da gehe ich raus, da mache ich irgendwie, gehe ich laufen, weil ich mich einfach gern bewege. Aber wo dann diese Phase ist, wo ich ja da nichts mache und einfach ja so langsam wieder diese Motivation aufbaue und erstmal mich aber natürlich ja entspannen kann und regenerieren von der Zeit da oben in der Höhe.
Finde ich, es klingt nach, und das finde ich eigentlich ganz schön, den Ansatz, auch lernen, die Normalität zu genießen und wertzuschätzen. Und da gehe ich total mit. Weil man ja immer denkt, man muss in den Urlaub, aber manchmal sollte man sich, glaube ich, die Frage auch stellen, ob man nicht auch mal daheim es lernen kann, mehr zu genießen, weil im normalen Arbeitsalltag habe ich jetzt auch nicht so viel von zu Hause. Aber wir wohnen ja natürlich auch, wo Fälle, Leute Urlaub machen, muss man ja auch dazu
sagen. Ja, das ist natürlich privilegiert, ja. Da muss man, das verstehe ich auch, genau. Ja, also das muss man auch irgendwo, ja, auf dem Radar haben, dass wir da absolut, ja, hier im schönen Paradies leben.
Wohnst du in Nordspanien? Wohnst du in der Nähe vom Meer? Bist du Surf?
Ja, 10 Minuten. Ich bin kein Surfer. Meer
du
ist es,
wo
ich
nicht
echt.
Und wohnst.
Ich wohne 10 Minuten zu den besten quasi Surfstränden. Ich war gerade heute da irgendwie eine kleine Runde laufen am Meer. Aber ich habe so viel Respekt und im Meer. Ich gehe zum Beispiel super gerne schwimmen, wo ich in München gewohnt habe. Dantebad, das Beste zum Schwimmen. Siehste? Ich liebe es. Ich liebe es. Dantebad. Aber im Meer schwimmen, hey, da kannst du mich mit jagen. Ich habe einen Herzinfarkt nach dem anderen. Meine Hand berührt da irgendwas und ich meine, jetzt hat meine Stunde. Das ist für mich alles tödlich irgendwie. Vielleicht habe ich einfach zu viele irgendwie National Geographic, Wildlife, whatever Serien angeschaut
der weiße
als
Hai.
Kind.
Das war doch
genau
doch
und der weiße Hai
immer.
Und ich denke, oh, ja, okay. Nee. Also
witzig. Ja, siehst du, was für andere Menschen
Element.
Genuss ist, ist für dich die Todeszone.
Genau.
Die Wellen. Okay. spannender Abschluss. Würde ich jetzt eigentlich gerne nochmal ansetzen, aber wir sind am Ende und ich mich würde jetzt interessieren, David. Welche Tipps oder Ratschläge hättest du an dein jüngeres Ich oder du bist jetzt auch noch nicht so alt, aber trotzdem glaube ich in einem Alter, wo du auch jüngeren Bergsteigern einfach Tipps vom Herzen, also keine Klugscheißer-Tipps, sondern von Herzen einfach raten würdest und könntest und natürlich an alle anderen, die zuhören.
Well, also für mich persönlich, meinem jüngeres Ich, fällt es mir fast schwer, weil da lief eigentlich das alles relativ gut. Aber an jüngere Bergsteiger, ja, denen würde ich gerne einfach mitgeben, da nichts erzwingen zu wollen. Im Bergsteigen ist es einfach diese Sportart, diese einzigartige Sportart, wo eben Fehler diese so krasse Konsequenzen haben, dass man da jedes Mal einfach nur so diese Zehenspitzen irgendwie über die Kante des Unbekannten irgendwie hängen lassen oder baumeln lassen kann. Und von dem her einfach diese Geduld mitzubringen, ja, da nichts zu erzwingen. Und gerade wenn man sagt, ich möchte Profi-Bergsteiger werden, das ist was, wo man da, das kann man in dem Sinne nicht planen, ja. Also da muss man einfach unendlich viel Geduld haben, sehr viel umdrehen, akzeptieren und dann kann es vielleicht klappen, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort irgendwie ist, wo ich Glück hatte, dass es dass das war. Aber auch da, dass ich habe das nicht geplant und es hat sich einfach so entwickelt. Mhm. Ja. Und natürlich habe ich Entscheidungen getroffen entlang dieses Weges, die das mehr wahrscheinlicher oder das wahrscheinlicher gemacht haben und habe andere Sachen akzeptiert, die ich nicht in meinem Leben habe, wie zum Beispiel Familie oder also Kinder. Aber das ist was, wo ich einfach jüngeren Rat einfach da Geduld zu haben und nicht zu sehr das erzwingen wollen.
Sicherlich auch ein Ratschlag, der übers Bergsteigen hinaus zählt, weil man kann, glaube ich, nicht erzwingen, Profi zu werden. Man muss einfach viel Geduld haben, dranbleiben, viel einstecken können, also auch eine sehr, sehr gute Resilienz entwickeln. Die Freude nicht verlieren, das finde ich ist auch mal ganz wichtig bei dem, was man tut und die Leidenschaft. Also immer mal wieder sich daran zurückerinnern, warum habe ich damit eigentlich angefangen? Weil es gibt immer schwierige Phasen, wenn man auf dem Niveau etwas
Klar,
macht.
klar. Ja.
Gut, ich sag schon mal vielen Dank, David. Ganz tolle Folge. Vielen Dank für deine Zeit. Vor allem in den letzten 4 Tagen hast du es da auch noch reingequetscht.
Ja, klar. Hat mir auch Spaß gemacht.
Lag auch an meiner
gemacht,
Orga.
Kaya.
Und ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder bei Sport im Kopf dabei wart. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback und Anregungen. Ihr findet die E-Mail-Adresse in den Shownotes und eben auch Davids Insta, da könnt ihr mal reinschauen, wie er sich vorbereitet hat. Mehr wissen wir noch nicht. Wenn du das nächste Mal auch wieder bei Sport im Kopf dabei bist, freue ich mich riesig. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein kleines Sternchen, dann finden andere den Podcast schneller. Lieber David, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielleicht bis
nichts
irgendwann mal, wenn du zurück in deiner alten Heimat bist. Oder
genau,
wenn ich mal in
Sommer,
Nordspanien zum Surfen bin.
Genau. Dann kommst vorbei, ich kann dir zeigen, wo der Strand ist. Alles klar. Ciao, ciao.
Alles klar, danke. Ciao.